Noch da die Geschwister, die unter uns begrüßen, die ich noch nicht begrüßt habe, und freue mich, heute Morgen mit euch den Gottesdienst zu feiern. Nur noch eine kurze Zeit. Hebräer 10, 37, es ist ja nur noch eine kurze Zeit, eine ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll. Advent, Ankunft, wer kommt? Jesus kam und er kommt wieder. Gott hat in seinem Wort immer wieder darauf hingewiesen, dass er den Messias senden wird. Er hat durch seine Propheten detaillierte Angaben gemacht, zum Beispiel über den Geburtsort und andere Begleitumstände, die das Kommen des Messias betreffen. Aber als es soweit war, vor jetzt circa 2000 Jahren, da berichtet uns der Evangelist Johannes, er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. Wie das? Sie hatten doch schon lange auf ihn gewartet. Waren sie nicht vorbereitet? Oder hatten sie mittlerweile gar keine Erwartung mehr? Oder waren ihre Erwartungen auf den Verheißenen ganz anders? Die Ankunft Jesu Christi in diese Welt war nicht eine, die ihm als Mensch gewordener Gottessohn würdig gewesen wäre. Wie konnte das geschehen, dass er nicht einmal erkannt wurde als der Verheißene? Von einigen wenigen Ausnahmen, einmal abgesehen, von denen der Himmel Kenntnis nahm und uns als Zeugnis im Wort niedergeschrieben wurde. Wir haben da schon drüber gesungen, über Simeon und Hanna, diese betagten Geschwister. Sie hatten diese Erwartung. Und heute feiern wir Advent und denken an das Kommen des Gottessohnes, der Menschengestalt annahm vor etwa 2000 Jahren. 2020 Jahre und haben so viel Grund zur Dankbarkeit, ihn kennen zu dürfen, persönlich als unseren Erretter, Erlöser, der für unsere Sünden gestorben ist und die Barriere zum lebendigen Gott durchbrochen hat, durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung. Aber die Bibel redet an vielen Stellen über sein Wiederkommen. Apostelgeschichte 1, als die Jünger dabei waren, als Jesus wieder zum Vater zurückging. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Diese Mitteilung erhielten die Jünger bei der Auffahrt des Herrn in den Himmel. Seitdem wartet seine Gemeinde, auch wir heute, auf seine Wiederkunft. Aber heute wird nicht mehr so oft darüber geredet. Warum eigentlich nicht? Ist es die fehlende Erwartung? Es geht uns hier im Westen, in unseren Ländern gut. Wir richten uns ein, genießen das Leben und haben vielleicht ganz andere Erwartungen. Erwartungen, dass die Kurse der Wertpapiere wieder steigen oder dass sich die Situation in der Welt wieder beruhigt, die Kriege beendet werden. Welche Erwartungen hast du als Christ? Könnten wir uns fragen, heute gut 2000 Jahre später als der damalige Advent. Jesus hatte nach seinem Dienst in dieser Welt denen, die treu zu ihm gestanden hatten, seinen Jüngern reinen Wein eingeschenkt, dass er sie verlassen würde und eines Tages zurückkommt, wiederkommt. Viele Generationen vor uns haben damit gerechnet. Aber in der gegenwärtigen Zeit der globalen Veränderungen ist dieses Thema hochaktuell. Der Herr hatte damals die Neugier der Jünger geweckt, in Bezug auf diese Zusage, dass er wiederkommt. Und ihre Frage auf die Ankündigung ihres Herrn, was sind denn die Zeichen deines Kommens, deines Wiederkommens? Jesus gab eine spontane Antwort. Könnt ihr euch vorstellen, was er gesagt hat? Er hat etwas gesagt, was wir wahrscheinlich nicht erwarten würden. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und mit der ersten Antwort sagt man in der Regel das, was vor allem wichtig ist. Und dann sagte Jesus auch noch etwas, dass nur sein Vater den genauen Zeitpunkt weiß. Auch wenn es immer wieder geschehen ist in der Vergangenheit, dass gewisse Leute diesen Zeitpunkt errechnen wollten. Nur der Vater weiß den genauen Zeitpunkt. Aber viel wichtiger als den Zeitpunkt zu wissen, ist eine andere Gefahr, die der Verführung. Diese gab es zu allen Zeiten und heute gibt es sie immer noch und ist auch hochaktuell. Gerhard Mayer schreibt in seinem Matthäus-Kommentar zur Ölbergrede, es fällt auf, dass die Warnung vor den Verführern an die Spitze, dass Jesus diese Warnung an die Spitze stellt. Warum? Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Und wenn ich über Verführung nachdenke, kommen mir nicht zuerst alternative Religionen in den Sinn, sondern die Einflüsse der evangelikalen Welt, der liberalen Theologen, die viele Kirchen und zum Anlass haben, dass viele Kirchen in unserem Land in einem großen Ausmaß schrumpfen. Rost hat einen zersetzenden Einfluss auf unsere Autos. Früher war es noch schlimmer, heute ist es nicht mehr ganz so gravierend. Aber Rost übt einen zersetzenden Einfluss auf edle Materialien aus. Wir alle kennen das. Wenn sich irgendwo Rost ansetzt, den man nicht so gut sieht, also unter der Oberfläche, dann geht es nicht lange und das Material ist porös. Die Oberfläche ist vielleicht noch poliert und glänzt, aber darunter tut der Rost sein zersetzendes Werk. Genauso sind die zersetzenden Einflüsse einer liberalen Theologie, die Gottes Wort verbiegen, die den Sinn verdrehen und uns weismachen, dass Gott es doch nicht so ernst gemeint haben könnte. Man darf es doch nicht alles so wörtlich nehmen. Wir müssen uns doch unsere Zeit anpassen. Stimmt das? Genauso sind auch die Einflüsse des heutigen Mainstreams auf biblische Werte. Und diese biblischen Werte waren einmal das Fundament unserer westlichen Kultur. Wir leben in einer Zeit, in der Verführung Triumphe feiert, sowohl wie Rost unter der Oberfläche, aber auch schon wie durchgerostet, also offensichtlich. In Matthäus 24 redet Jesus über die letzte Zeit vor seinem Wiederkommen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Nun sagen manche, es hat schon zu allen Zeiten Kriege gegeben, teure Zeiten, Hungersnöte, Erdbeben und dergleichen. Was also soll besonders sein? Der entscheidende Satz steht in Vers 8, das ist der Anfang der Wehen. Je näher die Geburtsstunde von etwas Neuem heranrückt, desto häufiger werden diese Geburtsschmerzen auftreten. Die Mütter unter uns kennen das. Desto regelmäßiger, heftiger und intensiver kommen die Wehen. Das wird das Kennzeichen der Endzeit sein, wenn die einzelnen Ereignisse sich immer massiver, mit größerer Intensität und geringeren Intervallen einstellen. Sogar Nichtchristen spüren, dass sie in einer sterbenden Welt leben. Manchen sitzt die Angst im Nacken, Unsicherheit macht sich breit und viele sagen, wie soll das weitergehen? Für Christen gibt es eine gute Nachricht. Jesus kommt wieder. Politiker haben von einer Zeitenwende gesprochen. Das bedeutet Ende einer Epoche und Beginn einer neuen Zeit. Das, was heute global abgeht, lässt in der Tat den Schluss zu, dass wir in einer Zeitenwende leben. Die Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Migrationsbewegungen nicht endend, Hungerkrisen, Klimawandel, Machtverschiebungen, Kriege und so weiter. Und Christen leben mittendrin, in der vielleicht letzten Epoche der Endzeit. Und was erwarten wir? Wir feiern Advent, Ankunft. Sind wir vorbereitet? Jesus steht heute wieder vor der Tür. Er steht vor der Tür seiner Gemeinde. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea wird das so ausgedrückt: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Dies sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. In Jesus Christus hat Gott das Amen gesagt, weil er ihm das alles, in ihm das alles wahr werden lässt, was er verheißen hat. Und als solcher stellt sich Jesus der Gemeinde vor, der, auf den man sich verlassen kann, der absolut Zuverlässige. Er klopft an. Wenn jemand anklopft, dann ist er wo? Vor der Tür, draußen. Jesus ist draußen, nicht drinnen. Hatte diese letztgenannte Gemeinde der Sendschreiben keinen Platz mehr für ihn? Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, so war es leider in jener Gemeinde. Die Gefahr der falschen Selbsteinschätzung, das war das Problem der Christen in Laodicea. Sie sagten, wir sind reich, wir sind erfolgreich, wir haben es doch zu etwas gebracht. Wir haben alles, was wir brauchen, so dachten sie. Kann man sich so gewaltig über seinen geistlichen Reichtum täuschen? Eine fatale Selbsteinschätzung. Wir haben doch alles, den rechten Glauben, die rechte Form des Gottesdienstes, die rechte christliche Moral. Wirklich? Hatten sie alles im Griff? Es lief doch gut. Und alles war optimal organisiert. Aber ist Organisation alles? Oder gibt es noch solche, die trotz allem bekennen, Herr, ich brauche dich jeden Tag neu. Ohne dich kann ich nichts tun, ohne dich ist alles leer. Die Christen in Laodicea, sie waren sicher geworden. Es sah gut aus in ihren Augen, aber nach innen war nur ein christlicher Schein da. Jesu Urteil gründete sich nicht auf dem äußeren Eindruck, sondern auf die Realität. Ich kenne deine Werke, weil du aber lau bist. Ein geteiltes Herz bringt ein laues Christentum hervor. Und das ist dem Herrn zuwider. Er hat es auch nicht verdient, wenn wir daran denken, was er für unsere Erlösung investiert hat. Woran liegt es, dass wir Christen lau werden könnten? Drei Antworten. Wenn Jesus nicht mehr der eine Brennpunkt in deinem Leben ist und in meinem, um den es uns geht, dann drehen wir uns um unsere eigene Achse und es wird lau. wenn wir den Gebetsumgang mit ihm vernachlässigen, das Gespräch mit ihm nicht mehr pflegen, sein Wort vernachlässigen, dann driften wir so ganz allmählich aus seiner Nähe ab. Drittens, wenn sich Gleichgültigkeit eingeschlichen hat, was die Beziehungspflege mit unserem Herrn angeht. Das ist das Gegenteil von Liebe, Gleichgültigkeit. Wenn der Glaube nicht mehr gelebt wird, stirbt er. Jesus steht vor der Tür und jetzt wird er persönlich. Er steht vor deiner und meiner Tür. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, mit ihm essen und er mit mir. Vor der Tür jedes Einzelnen, draußen, er sagt vorher, siehe, ein biblisches Achtungszeichen, was jetzt kommt, ist von größter Bedeutung. Jesus vor der Türe, vielleicht vor der verschlossenen Tür. Eine verschlossene Tür schützt vor ungebetenen Besuchern. Eine geöffnete Tür heißt Gäste willkommen. Auch das menschliche Herz kann man mit einer Wohnung vergleichen. Eine Wohnung mit vielen Zimmern. Einige dieser Räume sind geschmackvoll eingerichtet, aufgeräumt und schön anzusehen. Aber es gibt im menschlichen Herzen sehr oft auch Ecken, die man nicht so gerne herzeigt. Da gibt es Winkel, in denen wir unsere Sorgen, Nöte und Ängste verstaut haben. Diese Tür lassen wir lieber zu. Aber Jesus steht vor dieser Tür und bittet um Einlass. Jemand hat einmal einen echten Freund als einen Menschen beschrieben, der gerade dann an unsere Tür klopft, wenn unsere Situation verhängnisvoll ist oder wir uns verlassen fühlen. Heute werden wir daran erinnert, dass Jesus dieser Freund sein möchte. Er steht vor der Tür unseres Herzens und klopft an, um eine persönliche Beziehung mit uns zu haben. Oder diese Beziehung zu erneuern oder zu vertiefen. Er ist auch an den dunkelsten Stellen unseres Herzens interessiert und möchte unsere Sorgen, Ängste und Nöte von uns nehmen. Er möchte befreien. Wie gut ist es zu wissen, dass wir nicht zuerst unsere Probleme lösen müssen, bevor wir Jesus die Tür öffnen. Er drängt sich keinem auf, er klopft lediglich und er möchte Gemeinschaft mit dir, mit mir, mit uns haben. Eine Gemeinschaft, die über den Tod hinausreicht und in seinem Reich fortgesetzt wird. Kannst du dir das vorstellen? Er sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Warum? Weil er dich liebt. Schon im Alten Testament sehen wir, wie Jesus um die Herzen seines Volkes wirbt. Eine Aussage aus Jeremia 2 ist deshalb so eindrücklich, weil sie Gottes Herz und seine Sehnsucht nach uns offenbart. Da heißt es, ich erinnere mich dir zugute, an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Wir sehen, Gott wirbt um unser Herz und wir haben den Schlüssel zu unserer Herzenstür. Der Herr drängt sich keinesfalls auf. Deine Entscheidung nimmt er dir nicht ab. Aber für den, der sich überwindet und ihn willkommen heißt, hat er wunderbare Verheißungen. Verheißungen, die für Überwinder gelten. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich überwunden habe und mich gesetzt und mit meinem Vater auf seinen Thron. Was für eine Verheißung. Da kommen unsere Vorstellungen an Grenzen. Was sind denn überhaupt Überwinder? Jesus sagt, so wie ich überwunden habe. Sein eigenes Vorbild stellt er vor Augen. Sein Weg auf Erden war ein Weg der Überwindung und des Vertrauens. Er hat seinem Vater wie kein anderer vertraut und bekennt in seinem härtesten Kampf damals in Gethsemane, Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Überwinden. Sein Kreuzesleiden, sein Sieg, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt sind die Krönung eines Überwinderlebens. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Halte inne und überlege, was der Herr dir verheißt. Das und nichts weniger ist der große Plan Gottes für seine Kinder. Jesus würde nie von uns verlangen, zu überwinden, wie er überwunden hat, wenn das nicht auch dem schwächsten Gläubigen möglich wäre. Überwinden heute in der Zeitenwende. Du fragst, wie? Dafür gibt es ein Wort, das Wort heißt Heiligung. Heiligung heißt anders, anders leben wie die Welt um uns herum. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das heißt im Klartext, unangepasst in einer Welt leben, die mehr und mehr vom modernen Mainstream beherrscht wird und mich von Jesus brauchen lassen, ihm zur Verfügung stehen und meinen Nächsten lieben und ihm dienen und wenn notwendig ihn ermahnen und ihm Jesu Liebe vor Augen stellen. Und das heißt dann auch, vielleicht Nachteile in Kauf nehmen. Ein amerikanischer Autor namens Dreher formuliert es mit diesen Worten: Wir werden eine tiefere Hingabe an unseren Glauben entwickeln müssen. Und wir werden das in einer Weise tun müssen, die in den Augen der Zeitgenossen sonderbar erscheint, weil ihnen Christentum und echte Nachfolge in unserer Zeit schon sonderbar erscheint. Ich denke, das erleben alle, die mit außenstehenden Menschen über die Ernsthaftigkeit der Jesus-Nachfolge schon gesprochen haben. Es wird etwas kosten, ganz sicher, Heiligung praktisch zu leben. Aber wie heißt es, ohne sie wird niemand den Herrn sehen? Im erwähnten Schreiben an Laodicea gibt der Herr der Gemeinde drei ganz praktische Ratschläge. Er hatte ja seine Diagnose gestellt, er hat aufgedeckt, nicht weil er bloßstellen will, sondern weil er heilen will. Seine Liebe ist die Motivation. Ihre Wege habe ich gesehen, sagt der Herr, aber ich will sie heilen. Ich will sie heilen, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Sein Motiv ist Liebe, reine göttliche Liebe zu mir und dir. Und sein Wort ist keine Drohpredigt, sondern ein Angebot von Liebe. Der erste Rat, kaufe Gold bei mir. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Mit anderen Worten, ihr gebt euer Geld an der falschen Stelle aus. Ihr investiert eure Zeit und eure Kraft da, wo es nichts für die Ewigkeit bringt. Was Laodicea im Augenblick besaß, war nichts Echtes. Es hätte die Feuerprobe niemals bestanden. Echtes Gold durch den Geist Gottes gewirktes, echtes Leben in Christus, das war es, was sie brauchten, was wir brauchen. Nur durch den Glauben und das Bleiben in ihm wird dieses Gold in unserem Leben sichtbar werden. Lebendiger Glaube bewährt, auch im Feuer der Anfechtung, ist wahres Gold. Das ist das Ziel, das der Herr mit manchen Anfechtungen in unserem Leben verfolgt. Dass euer Glaube, unser Glaube, rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird. 1. Petrus 1, Vers 7. Der zweite Rat, kaufe bei mir weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. In Laodicea waren zu der Zeit, als Johannes die Botschaft Jesu aufschrieb, schwarze Kleider Mode. Weiße Kleider entsprachen nicht der Mode. Aber weiße Kleider bekamen Menschen, die von einer Gerichtsstrafe freigesprochen waren. Wenn Jesus uns weiße Kleider anbietet, dann sagt er, ich will dich freisprechen. Ich will dir deine Schuld vergeben, die du dir durch eine falsche Selbsteinschätzung aufgeladen hast. Ich will dich heil machen, sodass du dich in einem ganz neuen Leben bewegen kannst. Jesaja 61, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Seine Gerechtigkeit, Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Weiße Kleider sind Kleider des Siegers. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, wird zweimal in der Offenbarung erwähnt, im 3. und 19. Kapitel. Der dritte Rat, kaufe dir Augensalbe, deine Augen zu salben, dass du sehen mögest. Paulus schreibt in Ephesern, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. In Jesu Gemeinschaft, unter dem Einfluss seines Wortes und seines Geistes, bekommen wir erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, so bin ich in Wahrheit, aber so groß ist Jesus und seine Erlösung, seine Liebe zu mir. Augen, die mit der göttlichen Augensalbe behandelt sind, sehen nicht zuerst auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das vergeht. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4,18. Vielleicht steckt eine unausgesprochene Frage Jesu dahinter, wenn er uns auffordert, Augensalbe zu kaufen. Vielleicht möchte er sagen, halte einmal Rückblick. Denke einmal nach, was du mit den Talenten, die ich dir anvertraut habe, gemacht hast, mit den Gaben, die ich dir geschenkt habe. Wenn wir uns in seinem Licht sehen, vielleicht neu sehen, gibt es nur eine Konsequenz. Immer wieder Buße und Umkehr, dann heißt Zeitenwende, Lebenswende. Buße ist ein Wort, das heute eher selten vorkommt. Manche wollen es auch nicht mehr hören. Was bedeutet es? Nichts anderes als sich abwenden von allem, was vor Gott keinen Bestand hat, was ihn entehrt. Sünde ist ja vom Wort her Zielverfehlung. Kein einmaliger Akt, wir sollten immer offen sein für Kurskorrektur. Das schließt unser Bekenntnis und unsere Reue mit ein. Und jetzt das Wichtigste, es führt zu einer tiefgehenden Befreiung und einer neuen bewussten Hinwendung zu dem, der uns unendlich liebt. Buße und Bekenntnis befreien. Das ist kein Krampf, sondern es ist immer Befreiung. Weil Jesus uns ein neues Kleid schenkt, das Kleid seiner eigenen Gerechtigkeit. Jesus gibt uns diese Bekleidung umsonst, denn er hat schon bezahlt am Kreuz. Keiner ist wie er. Zusammengefasst, kaufe Gold, weiße Kleider, Augensalbe. Das ist der Rat, den Jesus nicht nur den Christen in Laodicea gibt, sondern auch uns heute. Das Motiv Jesu für diese Aufforderung, noch einmal dieser Satz, so mache ich es mit allen, die ich liebe, sagt er. Seine Liebe ist aber nicht diese Art von Gutmütigkeit und Nachsicht, die sagt, lassen wir ihn machen, lassen wir ihn laufen. Jesu Liebe ist heimsuchende Liebe. Manchmal muss Jesus uns Wege führen, die wir nicht gerne haben, damit wir erkennen, bei mir brennt es nicht mehr. Aber dann sollen wir uns erinnern, der Herr liebt mich, er will mich zurückhalten von einem schmerzlichen Ausgang in meinem Leben. 7-mal enden die Sendschreiben mit den Worten, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, weil Jesus vor der Tür seiner Wiederkunft steht. Denn Lukas ermahnt uns, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Paulus sagt im Römerbrief, dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, die Botschaft der beginnenden Wehe, wird Jesus bei uns den Glauben finden, wenn er wiederkommt? Jesus hat diese Frage damals seinen Jüngern gestellt. Er stellt sie uns. Was ist das Ziel unseres Lebens? Es liegt jenseits unserer Vorstellungen. Aber es wird so sein, dass unsere Sehnsucht, die diese Welt nicht wirklich stillen konnte, aber die wir tief in unseren Herzen tragen, gestillt wird. Jesaja verheißt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Wir feiern mit ihm das Hochzeitsfest des Lammes. Wir gehören zu ihm. Das ist das Ziel. Unglaublich, aber das ist unsere Erwartung. Ein Happy End. Happy schon, aber eben kein Ende, sondern ein Anfang, ein neuer Anfang. Das ist die Wirklichkeit. Warum nur reden wir so selten im Advent von dieser vor uns stehenden Erwartung? Müsste nicht ein großes Freuen unter uns stattfinden? Eine große Sehnsucht, die nicht zu stillen ist, bis er kommt. Jesus sagt in Offenbarung, im letzten Blatt der Bibel, siehe, ich komme bald. Und der Geist und die Braut sagen, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Schließe mit Gebet. Herr Jesus, wir warten dein. Wir erwarten dein Wiederkommen. Und die Zeichen dieser Zeit, in der wir leben, sie deuten darauf hin, dass es nicht mehr lange sein kann. Aber wir möchten uns bereit machen, gerade auch in der Zeit des Advents, die uns daran erinnern, wie du als erste Mal in diese Welt gekommen bist, um dich für uns hinzugeben. So wollen wir doch bereit sein, wenn du kommst, um deine Gemeinde zu holen. Damals waren es nur wenige, aber mach uns wirklich bereit und schenk uns eine große Offenheit, Herr, uns immer wieder von dir den Weg zeigen zu lassen. Offen sein für Korrektur von dir. Mach uns dein Wort lieb und dass wir es verstehen und anwenden, mit deinem Wort leben und den Kontakt mit dir nie abreißen lassen. Online mit dir bleiben, jeden Tag neu und dein Wort in unser Leben hineinnehmen. Wir danken dir. Segne deine Gemeinde weltweit. Segne besonders die Christen, die es schwer haben. Es sind viele in dieser Welt, Herr, die Verfolgung auf sich nehmen. Und wir, denen es äußerlich gut geht, Herr, schenk, dass wir nicht in den Zeitlauf dieser Welt verfallen, sondern bereit sind, auf dich zu warten, bereit sind, dich zu empfangen. Danke, Herr. Amen.